Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Lassen Sie uns in der Stille füreinander beten. Vater, hab Dank, dass dieses Wort gilt. Der Herr hat mir das Ohr geöffnet, dass ich höre wie ein Jünger. Das schenke uns allen miteinander und auch mir selbst, jetzt, indem dein Wort in, mit und unter dieser Predigt uns ansprechen will. Gelobt sei dein Name. Amen. Ich habe als Predigtext ein bisschen hin und her überlegt. Das können Sie sich denken. In unserer Reihe jetzt Jesus als Vorbild. Und ich habe mich dann entschieden für eine Predigt, die eine Entwicklung im Leben des Paulus darstellt, wo er mit besten Möglichkeiten, die er hat, auf seiner Missionsreise versucht, in Athen die intellektuelle und religiöse Oberschicht zu erreichen und krachend scheitert. Auch das gehört zu unserer Christusnachfolge, dass wir sehen, wie er und wie seine Jünger mit Niederlagen und mit Scheitern umgehen. Und auch das mal anzugucken, tut auch gut. Ich werde deshalb Auszüge aus diesem 17. Kapitel in der Apostelgeschichte lesen, nicht den ganzen Teil, einfach weil das jetzt von der Länge zu viel Zeit wegnimmt. Wir haben ja in der Corona-Zeit auch bestimmte Zeitbegrenzungen. Paulus redete, ich fange also an, Apostelgeschichte 17, Vers 17. Paulus redete zu den Juden und Gottesfürchtigen in der Synagoge, auch auf dem Markt, alle Tage zu denen, die sich herzufanden. Etliche Philosophen aber, Epikureer und Stoiker, stritten mit ihm. Und etliche sprachen, was will dieser Schwätzer sagen? Etliche aber, es sieht so aus, als wolle er fremde Götter verkünden. Er hatte ihnen nämlich das Evangelium von Jesus und von der Auferstehung verkündigt. Sie nahmen ihn aber und führten ihn auf den Areopag und sprachen, können wir hier erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du lehrst? Denn du bringst etwas Neues vor unseren Ohren, so wollen wir gerne wissen, was das sei. Die Athener aber alle, auch die Fremdlinge, die bei ihnen wohnten, waren gerichtet auf nichts anderes als etwas Neues zu sagen oder zu hören. Paulus stand aber mitten auf dem Areopag und sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in allen Stücken gar sehr die Götter fürchtet. Ich bin umhergegangen und habe gesehen von euren Heiligtümern und fand einen Altar, darauf war geschrieben, dem unbekannten Gott, nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Und nun kommt ein zentraler Satz von diesem Gott, den sie unwissend verehren. Fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeglichen unter uns, denn in ihm leben, weben und sind wir. Dann folgt die Geschichte in Kurzfassung des Lebens Jesu, des Opfers, der Auferstehung und des Todes. Und die Reaktion darauf ab Vers 32, da sie hörten von der Auferstehung der Toten, da hatten etliche ihren Spott. Etliche aber sprachen, wir wollen dich davon ein andern Mal hören. So ging Paulus von ihnen. Etliche Männer aber hingen ihm an und wurden gläubig, unter welchen auch Dionysus, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen waren. Also auch im Scheitern gibt es immer doch den ein oder anderen, die ein oder andere, die sich von Gott erreichen lassen. Insofern ist auch ein Scheitern nie hoffnungslos. Nun auf Paulus zurückgehend. Wir stellen uns vor, ein Steinwurf von der Akropolis entfernt, die heute noch als Ruine zu besichtigen ist, sprach Paulus auf seiner Missionsreise im Jahre 48 nach Christus auf diesem heiligen Berg. Dieser heilige Berg war praktisch der zentrale Ort, wo man sich traf, um das Neueste zu hören und zu diskutieren. Wir müssen wissen, es waren gerade mal 15 Jahre vergangen nach dem weltverändernden Ereignis in Jerusalem, Karfreitag und Ostern, Auferstehung Jesu Christi von den Toten, Pfingsten, keine 14 Jahre, keine 15 Jahre. Wir leben bereits schon über 30 Jahre nach einer neuen Zeitrechnung und wissen manches schon nicht mehr. Also es war alles noch sehr frisch. Und alles, was in Athen Rang und Namen hatte, sowie das ganze Volk, hörte nun zu, als Paulus diese zwei wichtigsten theologischen Sätze aussprach, überlieferte und entfaltete. Fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeglichen unter uns, denn in ihm leben, weben und sind wir. So hat es Luther übersetzt. Das ist, das war und das ist eine unglaubliche Aussage eines jüdischen Theologen, dessen Leben durch die Begegnung mit dem Auferstandenen eine grundlegende veränderte Lebensperspektive erfahren hat. Wir kennen alle die Erschütterung seines Lebens. Und ohne sie wäre er nie nach Athen aufgebrochen. Ohne sie hätte er nie diesen heidnischen philosophischen Satz zitiert und ihn inhaltlich neu gefüllt. Fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeglichen unter uns, denn in ihm leben, weben und sind wir. Wie kam es zu diesem provozierenden Gottesbekenntnis des Petrus auf dem heiligen Berg der Athener? Paulus hatte versucht, die Seele der Stadtbewohner zu finden. Er ist durch die Stadt gegangen, er hat sich auf dem Markt umgehört und dann fand er an einem Altar auf diesem heiligen Berg mit der Überschrift »Dem unbekannten Gott«. Dieser Altar stand für die Religiosität der Athener, für ihre Sehnsucht nach Geborgenheit und Schutz in ihrer Welt vor aller Bedrohlichkeit, sicher ist sicher, lieber einen Gott mehr. Paulus erkannte das gedankliche Bemühen der Athener durch ihre Philosophen, die eine Wirklichkeit versuchten zu formulieren, die nicht nur Bestehendes absicherte, auch ihre gedanklich-religiöse Wirklichkeit versuchte zu erfassen, und offen war für noch nie Dagewesenes. Die Frage ist dann aber, wie geht man mit der Offenheit um, wenn das noch nie Dagewesene eintritt? Für Paulus war das eine Steilvorlage. Er wusste um den unbekannten Gott, der größer war als alle ihre Götter. Er konnte auf dem heiligen Berg der Athener auf den unbekannten Gott verweisen und mit den vertrauten Worten ihrer Philosophen sprechen. Das muss man sich mal vorstellen, die geschickte, kluge Kombination. Und er zitiert fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeglichen unter uns, denn in ihm leben, weben und sind wir. Paulus bezeugt damit, vor der heidnischen intellektuellen und philosophischen und religiösen Weltspitze den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Allein das ist schon, ich glaube, die Luft hat gebrannt. Dann berichtet, ist enthalten in diesem Bekenntnis die Geschichte Gottes mit Israel, die Geschichte Gottes mit Mose, wo er zu Mose sagt, ich bin da, ich bin immer für dich da. Ich bin der, der ich bin. Ich werde immer für dich da sein. Ich werde sein, der ich sein werde. Und ebenso schwingt mit das Bekenntnis Gottes bei der Gründungsversammlung des Volkes Israels am Berg Horeb. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus der Knechtschaft. Und wir wissen wiederum um Gottes Zuspruch gegenüber seinem Volk in schweren Zeiten durch die Propheten. Jesaja 41, denn ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand fasst und zu dir spricht, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Und wenn man sich das mal vorstellt als Eltern, man fasst die rechte Hand, da ist ja dann immer ein Kind dran und sagt, fürchte dich nicht. Das ist die Ausdrucksweise, die Wesensart Gottes zu uns. Fürchte dich nicht. Ich halte dich fest. Und wir bekennen mit den Betern des jüdischen Volkes in ihrem Gebetsbuch, in den Psalmen, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Damit war die Aussage, diese heidnisch-philosophische Aussage, noch weit übertroffen und zugleich bestätigt. Fürwahr, er ist nicht fern von einem jeglichen unter uns, denn in ihm leben, weben und sind wir. Ja, er, dieser Gott Israel, ist nicht fern von einem jeden von uns und auch von einem jeden der Athener. Das war seine Botschaft. Und diese Botschaft gilt uns heute ebenso, die wir nach diesen Tagen und dem Anschauen Jesu wieder in unseren Alltag gehen. Er ist nahe. Man könnte sogar sagen, Gott ist näher als das Virus. Und wir gehören zu den Privilegierten, die das hören und leben können. Wir sind die Privilegierten, die dann zugleich noch zum Schöpfer Himmels und der Erde durch Jesus Christus Vater sagen dürfen. Etwas, was für die Athener unmöglich war. In ihm haben wir den Schutz und die Geborgenheit, nach der die Athener damals Sehnsucht hatten. Und diese Sehnsucht haben heute wieder viele Menschen, ob sie religiös sind, philosophisch oder politisch unterwegs und ihre Götter beschreiben. Denn Martin Luther sagte, woran unser Herz hängt, das ist unser Gott. Und da müssen wir oft nicht auf andere zeigen, sondern müssen wir mal nachdenken, woran hängt denn unser Herz? Gottes Nähe wird für uns in der Christusnachfolge noch einmal unterstrichen, ja zugespitzt, wenn Jesus als der Auferstandene zu seinen Jüngern sagen konnte, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Eine kritische Nachfrage sei erlaubt. Was ist, wenn uns diese Wirklichkeit gerade mal nicht aufrichtet, nicht ermutigt, in unserem Herzen nicht Raum greift? Sondern, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir fast so reagieren wie die Athener, vielleicht etwas verschämter und etwas höflicher, weil wir ja fromm sind. Aber im Kern diese Aussage über Gott auch nicht so recht trauen. Fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeglichen unter uns. Oder von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Psalm 139. Oder das Wort Jesu, Originalton, ich bin bei euch alle Tage. Die Väter und Mütter im Glauben bezeugen aus ihrem Leben, solche Fragen, solche inneren Zerrissenheiten gehören zum Glauben. Und dann braucht es den seelsorgerlichen Zuspruch von außen. Der bedeutende Mystiker des Mittelalters, Meister Eckhart, gibt für eine solche Situation folgenden seelsorgerlichen Rat. Du Mensch, schau dich in deinem Leben nie so an, als wärst du fern von Gott. Und wenn du dich nicht so sehen kannst, dass du nah seist bei Gott, so fass doch den Gedanken, dass Gott nahe ist bei dir. Dass wir in Gott sind und er uns von allen Seiten umgibt, das ist biblischer Glaube. Und deshalb können wir immer wieder darauf zurückgreifen, auch wenn wir selber im Widerspruch, in der Zerrissenheit stehen. Das alles war dem jüdischen Theologen Paulus klar. Er wusste auch, dass es einer Offenbarung durch das Wort der Schrift bedurfte, damit diese Gottesaussage in ihm leben, weben und sind wir zur persönlichen Erfahrung wird. Paulus hat diese Erfahrung durch die Offenbarung vor Damaskus drastisch erlebt. Ich wünsche uns allen ja eine eindeutige Erfahrung, aber es muss nicht so drastisch sein. Jesus, der Gekreuzigte und Auferstandene, Retter und Erlöser der Welt, hat ihn, den Paulus, in seinem religiösen Eifer ausgebremst, einfach durch die sehr heftige Begegnung mit ihm. Er hat ihn auf ein neues Gleis gesetzt und vom Verfolger der Jesusgemeinde zum Verkünder der Liebe Gottes gegenüber allen Menschen, einschließlich der Aufforderung zur Umkehr, gemacht. Und diese Liebe Gottes zu seiner ganzen Schöpfung ist ja für alle sichtbar geworden in der Person des gekreuzigten und auferstandenen Sohnes Gottes, Jesus von Nazareth. Diese tiefe innere Verbindung mit Jesus und damit mit dem Gott Israels, das war für die Philosophen, für die religiöse Creme de la Creme, für die politisch interessierten Athener einfach zu viel. Und deshalb folgte die Reaktion auf den Fuß, Spott, Häme und dann die diplomatische Äußerung später einmal. Wir haben das ja in den Vorträgen auch an einer Stelle gehört, dass das eigentlich der beste Rat war, den dieser Oberteufel seinen anderen gegeben hat. Lasst alles zu, was von Jesus gesagt wird, was in der Bibel steht, sagt nur später einmal. Zurück zu uns heute. Uns wird zugesagt, keinem von uns ist Gott fern, in ihm leben, weben und sind wir. Das ist die Ermutigung, die Gott uns mitgibt auf unseren Weg wieder in den Alltag hinein. Frage an uns: Können wir diesen Satz mit Freude auf uns beziehen, ihn aufnehmen und, so wie man in einem sehr schönen Wald, wo man die Luft schmeckt, diesen Satz richtig verkosten? Man kann fragen, hören wir diese Zusage zum ersten Mal oder nach langer Zeit wieder einmal? Denken Sie an diesen schönen Satz: Die Maria musste auch mal Martha werden, damit sie richtig Maria werden kann. Manchmal brauchen wir solche Umwege, damit wir diesen Zuspruch Gottes wieder ganz neu ergreifen können. Also hören wir ihn zum ersten Mal, hören wir ihn wieder nach langer Zeit oder, weil wir aus einer christlichen Sozialisierung kommen, wird er uns auch zugesprochen und wir dürfen ihn als persönlichen Glaubensvollzug wieder und erneut ergreifen. Die Antwort darauf könnte lauten: Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Amen.